Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Shanli Anwar.
Der schwarze Pate von New York bekommt eine eigene Serie.
This is Bumpy Johnson. He's a legend.
I'm putting things back the way they were.
Times have changed.
I have it.
Bumpy Johnson, ein schwarzer Gangster, der in den 60ern den Stadtteil Harlem mit seiner Gang aufmischte, dabei Kontakte hatte zur italoamerikanischen Mafia, aber auch zu politischen Größen der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, wie zum Beispiel Malcolm X. In der neuen Serie Godfather of Harlem steht Johnson im Mittelpunkt und wir reden über diese Serie in Zusammenhang mit dem Black Cinema und Blaxploitation. Willkommen im Kompressor. In Zeiten, in denen der Fortbestand der Demokratie nicht nur im Feuilleton immer wieder hinterfragt wird, passt dieses Modellspiel ziemlich gut vielleicht als Schutzwall. Anfang der 70er Jahre stand in einer Fabriketage in West-Berlin eine Spielestadt. Also es gab ein Café, eine Bank, ein Tapetengeschäft, Geld wurde sogar gedruckt, die Klumermark. Und Kinder und Künstlerinnen spielten gemeinsam, probten zugleich auch neue Gesellschaftsformen und Revolutionen. Und damals ging es eben um antiautoritäre Erziehung und Antikapitalismus. Heute, knapp 50 Jahre später, hat sich eine Künstlerinnengruppe das Projekt zum Vorbild genommen. In der Berliner Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst wird wieder ein Spielclub aufgebaut, um zum Beispiel auch Wege aus der Wohnungsnot in Berlin zu suchen. Kompressor-Reporterin Esther Schellander hat sich den Spielaufbau angeschaut.
Was ist das für ein Haus?
Ein Späti.
Oh, okay.
Der Ausstellungsraum ist schlauchförmig und ca. 40 Meter lang. Hier finden die letzten Aufbauarbeiten statt. Es wird gehämmert, gesägt, gebohrt. Rechts und links stehen provisorische Holzkonstrukte. Bald soll es hier einen Späti geben, ein Café, eine Bank, ein Amt, ein Hotel, mehrere Wohnungen. Moritz Gramming ist Künstler. Er hat einige Objekte entworfen. Wichtig ist ihm, dass die Architektur Angebote macht und Möglichkeiten eröffnet. Deswegen sind manche der Hauswände beweglich.
Also da sind Griffe dran. Die Kinder und Jugendlichen sollen ja eigentlich anfangen, hier auch im Raum zu arbeiten und zu sagen, ja, wir wollen jetzt aber hier mal jetzt was hinstellen und das lösen wir jetzt auf, die Situation, und machen da eine neue draus. Und das Hotel zum Beispiel breitet sich noch mehr aus. Und das haben wir probiert, irgendwie so ein bisschen möglich zu machen mit beweglichen Objekten.
Abends sind alle Interessierten eingeladen, die Spielstadt und die zugehörige Ausstellung über den historischen Spielclub zu besuchen. Tagsüber spielen Berliner Schulklassen im 3-Stunden-Takt. Im Spiel gibt es verschiedene Rollen. Bürgermeisterin, Späti-Betreiber, Kulturmanagerin, Influencer, Hotelbesitzerin, Tourist, Ärztin. Die Rollen stehen in Beziehungen zueinander und sie haben Aufgaben. Vivian Chan ist eine von mehreren SpielleiterInnen. Sie war bisher bei jedem Probespiel dabei. Einmal in der Rolle der Journalistin.
Und ständig kamen Leute, kannst du das bitte berichten, ich brauche Unterstützung. Und dann kommt der Bürgermeister oder Polizist und sagt, nein, das ist eine Lüge. Und ich habe versucht, so neutral zu sein. Aber dann merke ich auch, ich habe ganz viel Macht, wenn ich so etwas berichte und etwas nicht, dann kann ich das Spiel wirklich so steuern.
Immer wieder wird das Spiel verändert und die Kinder werden vor neue Herausforderungen gestellt. Zum Beispiel Mietverdoppelung.
Und dann haben wir gesehen, dass es einen großen Teil der Kinder gibt, die versuchen, es auf einer individuellen Ebene zu lösen. Die sagen dann, ich suche mir noch mal einen Job oder ich lasse noch jemand einziehen und teile mir die Miete oder ich ziehe dann weg aus Berlin, wenn das hier so teuer wird. Und es gab nur ganz wenige, die es geschafft haben, auf einer strukturellen Ebene zu antworten und zu sagen, stimmt das denn? Darf man denn die Miete einfach verdoppeln? Was machen meine Nachbarn? Jetzt muss ich mich mal besprechen.
Claudia Hummel ist Lehrbeauftragte an der Universität der Künste in Berlin und Initiatorin des Projekts. Gemeinsam mit einem Team entschied sie, den Spielclub wieder aufzuführen.
Und zwar, um handelnd herauszukriegen, in welcher Geschichte wir als Künstlerin im edukativen Feld stehen. Und im Bildungsbereich ist es so, dass es gerade ganz, ganz viel künstlerische Projekte gibt, aber sehr wenige Leute nur wissen, dass es eine lange Geschichte gibt von Künstlerinnen im Bildungsbereich. Und der Spielclub als Spielstadt eigentlich in seiner Struktur referiert auf Kinderrepubliken in der Weimarer Republik. Das heißt, es gab immer Künstlerinnen, die sich politisch positioniert in die Bildungsarbeit eingemischt haben und versucht haben, von dort aus mit den Kindern gesellschaftliche Fragen zu bearbeiten. Und das hat mich total fasziniert.
Doch nicht alle Diskurse aus den 70er Jahren lassen sich ins Heute übertragen.
Die Kapitalismuskritik war im Grunde marxistisch informiert, die damals gespielt haben. Das heißt, sie haben versucht, manche Kinder als Lohnarbeiterinnen in Rollen zu packen, die dann prädestiniert sind, eine Revolution anzuzetteln. Das heißt, sie sind immer von der Kultur der Herrschenden und der Beherrschten, und die Beherrschten waren immer die ArbeiterInnen, ausgegangen. Und diese Arbeiterklasse existiert heute so nicht mehr, oder es ist anders. Wir können dieses Revolutionsbegehren von damals nicht mehr fortsetzen.
Stattdessen orientiert sich die Gruppe an den Vorgängen im Stadtteil Berlin-Kreuzberg, insbesondere an der Oranienstraße. Mehrere Monate verfolgten sie das Geschehen. Sie beobachteten den Widerstand der AnwohnerInnen gegen Verdrängung und Gentrifizierung, besuchten Demos, Spätis und Hotels.
Es gibt jetzt irgendwie das Prekariat, und es gibt gesellschaftlich ökonomisch disprivilegierte Menschen durch verschiedene Diskriminierungslinien. Im Grunde ist das jetzt unser Fokus geworden. Also wie kann es gelingen, mit den Kindern im Spiel eine Idee davon zu entwickeln, dass wir die Probleme nicht individuell immer schultern müssen, sondern strukturell nachfragen, was ist da in der Schieflage.
Heute Abend eröffnet in der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst in Berlin der Spielclub Oranienstraße 25. Und die Modellstadt und samt Ausstellung mit Informationen zum Spielclub von 1970, die kann noch bis zum 19. Januar besucht werden. Er war der schwarze Pate von New York, Bumpy Johnson. Teile seines Lebens werden jetzt in der Serie Godfather of Harlem gezeigt. Forrest Whitaker spielt Johnson, der nach 10 Jahren Haft nach Harlem zurückkehrt.
This is your place?
Yeah.
New money, new hustle, old you.
Always. It's gonna be a good vibe tonight. Harlem's back.
Harlem is definitely back because you're back, Bumpy.
Die Serie Godfather of Harlem läuft seit Donnerstag in Deutschland beim Streamingdienst der Telekom Magenta TV. Mit dem Film- und Kulturwissenschaftler Markus Stickelegger habe ich darüber gesprochen, wie sich die Figur des schwarzen Gangsters in der Kinogeschichte früher und heute präsentiert. Und als erstes haben wir darüber gesprochen, dass die Figur Bumpy Johnson ja nicht zum ersten Mal in der Kinogeschichte auftaucht. Also Johnson war unter anderem schon zu sehen in einer Chef-Ausgabe in American Gangster oder dem Cotton Club. Also was macht diesen Charakter vielleicht so bedeutsam fürs Kino?
Es ist ja so, dass im klassischen Gangsterfilm Afroamerikaner zunächst mal eigentlich keine Rolle spielten. Man hat wirklich einen Schwerpunkt auf dem italoamerikanischen Milieu hauptsächlich. Das geht ja bis hin zu dem berühmten Film Der Pate, der Trilogie von Coppola. Es ist so, dass sich das änderte Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, als Melvin van Peebles einen Film Sweet Sweetback's Badass Song herausbrachte und der überhaupt erst ermöglichte, dass man entsprechende farbige Gangsterfiguren im Film überhaupt platzieren konnte. Historisch gesehen ist Bumpy, also die Figur aus der besagten neuen Serie, hochinteressant, weil sie eben zwischen den Kulturen steht und einerseits einen Konflikt eben mit den Italoamerikanern austrägt in New York, speziell auch um Harlem, also um so bestimmte Straßenreviere, und andererseits natürlich auch mit Malcolm X zu tun hat, also einer ganz wichtigen, ikonischen Figur der Black Power-Bewegung, kann man sagen, und auch des neuen Selbstbewusstseins, das in den 60er und 70er Jahren in dieser Hinsicht entstand.
Und so wird Bumpy dann vielleicht auch interessanter für den Mainstream und verdient eine ganze Serie, kann man das so sagen?
Ja, also diese Figur ist auf jeden Fall, weil sie diese Mittlerfunktion hat, etwas sehr Einzigartiges und Intensives. Er hat ja auch seine Zwiespälte, es ist ein sehr komplexer Charakter. Forrest Whitaker spielt diese Figur ja als eine Person, die man lieben und hassen muss gleichzeitig, also der zu unglaublicher Gewalt fähig ist, aber eben auch ähnlich wie bei den Sopranos in einer anderen Variante natürlich dann ein sehr komplexes Familien- und Beziehungsleben hat und sehr, sehr viel Zuneigung auch zeigen kann. Also eine klassisch ambivalente Anti-Heldenfigur.
Unterscheidet sich jetzt diese Darstellung von Forrest Whitaker von den Vorläufern der Serie, von der Art, wie Bumpy Johnson in beispielsweise American Gangster in Cotton Club zu sehen war?
Also er taucht in diesen anderen Vermittlungsformen eher auf. Er ist dort nicht unbedingt die wesentliche Figur, während er in der Serie natürlich eine unglaubliche Tiefe bekommt, wie das ja auch für die Serienerzählung möglich und typisch ist, dass wir ihn also in ganz anderen Facetten kennenlernen. Ohnehin ist es so, dass die Entstehung des schwarzen Gangsterfilms im Laufe der 70er Jahre eigentlich zunächst mal ein Action-Sujet war. Und so ist eigentlich die Figur auch im Kontext von Shaft verortet. Und diese Differenzierung erfährt sie primär jetzt in der neuen Serie.
Dass jetzt ein schwarzer Pate ein Milieu des schwarzen Gangmilieus jetzt überhaupt so im Zentrum einer Serie steht, außerhalb von Blaxploitation, ist das jetzt eine Neuheit oder gab es sowas schon?
Nun, der Film American Gangster von Ridley Scott ist natürlich ein Film, der das ganz explizit macht. Und wir haben auch bei den Blaxploitation-Filmen der 70er Jahre, wie zum Beispiel in einem Film von Larry Cohen, der hieß Black Caesar, auf Deutsch Heiße Hölle Harlem. Der Film wurde übrigens bereits schon unter The Godfather of Harlem vermarktet 1973, allerdings in England. Da haben wir natürlich auch schon eine ambivalentere und komplexere Figurenzeichnung. Also, dass diese Filme aus dem Exploitation-Filmbereich stammen, also reißerisch und eben actionbetont sind, heißt ja nicht, dass sie indifferent sind. Und auch da sind solche Ansätze schon vorhanden. Aber wir haben natürlich auch im New Black Cinema der 80er Jahre Gangsterfiguren in Filmen wie New Jack City, Boys in the Hood oder Menace to Society, die immer wieder natürlich dann auch fast ikonische Wirkung bekamen, nur halt eben nicht in diesem historischen Kontext verortet sind.
Ist da vielleicht ein Unterschied, wer die Macher dieser Filme waren, wer dahinter steht, hinter der Kamera?
Man muss sagen, dass das Black Cinema der 70er Jahre natürlich zunächst mal ein Kino sein sollte, auch das von farbigen Filmemachern vertreten wurde. Melvin van Peebles ist ja da der Pionier und sein Sohn Mario van Peebles hat dann mit New Jack City daran in den 80ern angeknüpft oder in den 80er, 90er Jahre, um genau zu sein. Und dann haben wir mit Gordon Parks zum Beispiel, der die Chef-Reihe, die ersten beiden Filme zumindest inszeniert hat, natürlich auch wieder einen afroamerikanischen Regisseur. Aber interessant ist, dass dann eben Larry Cohen ist jetzt nun ein weißer Regisseur und auch spätere Filme, auch bezeichnenderweise ist Ridley Scott von American Gangster natürlich dann auch ein weißer Regisseur. Da gibt es in der Tat Unterschiede in dem Blick möglicherweise darauf. Und natürlich kann man sagen, dass das Black Cinema, das New Black Cinema der 80er Jahre, das Spike Lee natürlich vor allem vertritt, wesentlich engagierter mit den Themen umgeht und sie nicht so sehr genretypisch verhandelt.
Jetzt kommt Godfather of Harlem zu einer Zeit raus, nachdem Black Klansman rausgekommen ist, nachdem Black Panther rausgekommen ist. Kann man sagen, dass die Erzählweise vielleicht dieser neuen Serie von diesem neuen Black Cinema geprägt ist?
Das, was ich von der Serie bisher gesehen habe, was verfügbar ist, spricht eher dafür, dass wir es hier mit einer sehr geradlinigen Erzählung zu tun haben, die eigentlich den Duktus von bisher weißen Gangsterserien ja nicht nachahmt, aber im Grunde große Ähnlichkeiten dazu aufweist und weniger experimentell oder radikal vorgeht, wie man das jetzt mit Spike Lees Filmen, also Malcolm X zum Beispiel oder Black Klansman vor Augen hat. Da gibt es schon durchaus Unterschiede. Also ich denke, dass es schon der Versuch ist, so eine Art epische Gangsterserie mit eben einem farbigen Protagonisten zu etablieren, was aber eigentlich ein ähnlich großes Publikum anstrebt, wie wir das sonst bei einer Serie wie den Sopranos auch hätten.
Sagt Film- und Kulturwissenschaftler Markus Stiegelegger über die neue Serie Godfather of Harlem, zu streamen auf Magenta TV, dem Streamingdienst der Deutschen Telekom. Dankeschön.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die deutsche Filmemacherin Angela Schanelek ist beim Internationalen Filmfestival von Mar del Plata in Argentinien mit dem Astor-Preis für die beste Regie ausgezeichnet worden. Sie erhielt ihn für ihr Erziehungsdrama »Ich war zu Hause«, aber für das sie bereits auf der diesjährigen Berlinale den Silbernen Bären bekommen hatte. Schanelek teilt sich den Preis mit dem Portugiesen Pedro Costa. Der Spielfilm Lo que arde, was brennt, des spanischen Regisseurs Oliver Lache, gewann den Goldenen Astor für den besten Film. Für ihr herausragendes pädagogisches Engagement sind heute Lehrer- und Pädagogenteams mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet worden. Belohnt werden innovative Unterrichtskonzepte als Vorbild für andere Lehrer. So auch das Lernbüro Digital Kreativ. Mehr dazu von Stefan Oschwart.
Mit der E-Learning-Plattform können die Schüler spielerisch Mathe üben auf dem Lieblingsinstrument Smartphone und die Lehrer vernetzen sich untereinander via Social Media, nutzen gemeinsam Unterrichtsmaterial. Mittlerweile sind 11 Schulen an dem bayerischen Interaktivprojekt beteiligt, das den ersten Preis in der Kategorie Unterricht innovativ bekam.
Besonders viele Auszeichnungen gingen bei der diesjährigen Feierstunde nach Nordrhein-Westfalen. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer sprach von einem Ritterschlag für die Gewinner. Guter, innovativer Unterricht sei der Schlüssel zu bester Bildung. Die Preise vergeben die Vodafone-Stiftung Deutschland und der Deutsche Philologenverband sowie die Zeit und der Cornelsen-Verlag. Klassische Rollenbilder prägen laut Statistischem Bundesamt noch immer die Arbeitswelt in Deutschland. In vielen technischen Berufen dominieren demnach weiter Männer. So lag 2018 in der Berufsgruppe Maschinen- und Fahrzeugtechnik ihr Anteil bei 89%. Mit 85% ist der Anteil in Informatik- und Kommunikationstechnik-Berufen ähnlich hoch. In den als Frauenberufen geltenden Jobs wie der Altenpflege oder Kinderbetreuung ist der Männeranteil mit 16 bzw. 6,4% weiterhin gering. An der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg und an der Fachhochschule Erfurt ist der neue Studiengang Jüdische soziale Arbeit gestartet. Das neue Angebot richte sich an Mitglieder von jüdischen Gemeinden und qualifiziere für die Arbeit in Bildungsinstitutionen, Jugendverbänden sowie für das Sozial- und Gesundheitswesen. Das Bachelorstudium verbindet Theorie und Praxis etwa aus den Bereichen Psychologie, Pädagogik, Recht und Ökonomie. Finanziell getragen wird das neue Angebot vom Zentralrat der Juden in Deutschland.
Prinz William und Prinz Harry sind laut Regenbogenpresse verstritten. Dieser Bruderzwist, der wahrscheinlich eher erfunden ist, ist so die neueste Meldung aus dem britischen Königshaus. Auf Netflix können jetzt aber wieder alte Affären und Streitereien im Buckingham Palace verfolgt werden. Staffel 3 der Serie The Crown ist online. 2 der 10 Folgen hat der deutsche Regisseur Christian Schwochow inszeniert. Kompressorfilm Frau Anna Wollner hat ihn getroffen.
Das Tolle ist, ich war Fan von The Crown.
Sagt Regisseur Christian Schwochow über die Anfrage, Episode 5 und 6 der aktuellen Staffel von The Crown zu inszenieren.
Wenn du das alles scheiße findest, wie das aussieht, dann geh da nicht hin, dann werd dort nicht Regisseur. Das ist einfach klar. Du kannst die vorentwickelte Grammatik der Show jetzt nicht verändern, aber das wäre mir auch überhaupt nicht eingefallen.
Als Fan der ersten beiden Staffeln war es für ihn eine Ehre, als erster Deutscher überhaupt auf dem Regiestuhl von The Crown Platz nehmen zu dürfen.
Ich liebe es, mich reinzuwerfen in fremde Welten, wenn es dort etwas gibt, was mich wirklich interessiert. Und diese Figur der Elizabeth, die Frau, die einerseits diese unendlichen Privilegien hat und gleichzeitig in einem Gefängnis wohnt und agieren muss und mit ihr ihre ganze Familie. Das fand ich so spannend, dass ich gerne in die Recherche gegangen bin.
Unterstützung hatte Schwochow dabei von einem 7-köpfigen Rechercheteam und The Crown-Erfinder Peter Morgan. Und doch konnte er früh auch seine eigenen Akzente setzen, der Serie, um die Regentschaft von Queen Elizabeth eine neue Emotionalität verleihen.
Wir haben sehr schnell überlegt, 60er, das war doch eine Zeit, wo auch nicht alles so sauber war. The Crown ist natürlich durch diese großen Räume und die Paläste immer sehr sauber und wir haben versucht, ein bisschen Schmutz reinzubringen und da ist jemand wie Peter plötzlich irgendwie völlig ekstatisch geworden und hat gesagt, geil, das ist doch toll, endlich mal ein bisschen mehr Dreck bei uns. Ja, warum haben wir das nicht schon vorher gemacht?
Inhaltlich schließt die dritte Staffel nahtlos an die Vorgängerstaffel an, widmet sich der Zeit von 1964 bis 1977, endet mit dem Tag des 25-jährigen Thronjubiläums. Mit einer Queen, geplagt von Selbstzweifeln und Selbstkritik.
Diesem Land ging es großartig, als ich den Thron bestieg. Und danach ist es auseinandergefallen.
Du darfst nicht zurückzucken.
Es ist erst auseinandergefallen, wenn wir es dazu erklären. Das ist das Wichtige an der Monarchie. Wir tapezieren die Risse.
Dabei hat, wie schon in den ersten beiden Staffeln, jede Folge einen eigenen Schwerpunkt. In Folge 3 geht es zum Beispiel um die Aberfan-Katastrophe, als 1966 bei einem Haldenrutsch 144 Menschen ums Leben kamen, darunter 116 Kinder. Es geht um eine Midlife-Krise von Prinz Philip und seine Obsession mit der Mondlandung, die Unzufriedenheit von Prinzessin Margaret, die ewig Zweite zu sein, dem Wunsch der Queen nach einem normalen Leben ohne Pflichten und einem Putschversuch. Es geht um den jungen Prinz Charles, der sich das erste Mal verliebt, in Camilla Parker, und die Liebe durch die Intrigen seiner eigenen Familie wieder verliert. Es sei eine Serie über die berühmteste Familie der Welt, so Schwocho, Böte, aber mehr.
Aber was die Serie ja erzählt, ist die Geschichte einer dysfunktionalen Familie. Und damit können wir alle was anfangen. Und das ist natürlich hier etwas so Merkwürdiges, dass alle diese Figuren in einem Gefängnis sind. Und trotzdem wird es nicht als eine Elendsgeschichte erzählt. Es hat eine gewisse Form von Humor, es hat eine gewisse Form von Leichtigkeit. Ja, es geht so an natürlich auch eine gewisse Form von Voyeurismus, den man so hat von außen, der dann wiederum aber auch immer wieder gebrochen wird.
The Crown mit einem neuen Schauspielensemble um Olivia Colman als Queen Elizabeth, Helena Bonham Carter als Prinzessin Margaret, Tobias Menzies als Prinz Philip und Josh O'Connor als Prinz Charles schafft es, das hohe Niveau der Serie zu halten. Alle spielen, als seien sie von Staffel 1 an dabei gewesen. Gerade Coleman spielt reserviert, fast schon emotionslos und immer der Rolle angemessen. Sie verkörpert die Queen der unterdrückten Gefühle und bringt das Dilemma der Royals auf den Punkt.
Wir alle haben Opfer gebracht und selbst verleugnet. Es ist keine Entscheidung. Es ist eine Pflicht.
In allen Belangen, von der Ausstattung über das Schauspiel bis hin zum Storytelling, mit der Kunst, über mehrere Episoden zu erzählen, ohne zu soapig zu werden, ist The Crown wieder einmal großes Serienkino. Mit der Erkenntnis, dass am Ende die Royals auch nur Menschen sind.
Die britische Netflix-Serie The Crown geht in die dritte Runde. Unser Soundarchivar Paul Paulun hat ein Nachwende-Fundstück ausgemacht von der Berliner Künstlergruppe Zigarettenrauchen.
Fundstück.
Politik und Party wurden im Nachwende-Berlin oft zusammengedacht, etwa in der Dienstagsbar in der Schröderstraße, die an einen frühen Coworking-Space angeschlossen war. In den späten 90ern trafen sich dort Leute, um den Stand der Dinge zu diskutieren oder Ideen zu entwickeln. Unter dem Namen Zigarettenrauchen fand sich an dem Ort auch eine lose Gruppe um den Künstler Klaus Weber zusammen. Seine Überlegungen zur Beschaffenheit von Systemen hat das Kollektiv mit dem Stück Systemhaus auf den Punkt gebracht.
Ein System kann sich nicht selbst beseitigen, ein System kann sich nicht selbst beseitigen, ein System kann sich nicht selbst beseitigen. Ein System kann sich nicht selbst beseitigen, ein System kann sich nicht selbst beseitigen, ein System kann sich nicht selbst beseitigen. Ein System kann sich nicht selbst beseitigen, ein System kann sich nicht selbst beseitigen, ein System kann sich nicht selbst beseitigen. Ein System kann sich nicht selbst beseitigen, ein System kann sich nicht selbst beseitigen, ein System kann sich nicht selbst beseitigen.
Systemhaus von der Berliner Künstlergruppe Zigarettenrauchen. Eine Gaming-Plattform, auf der viel Geld verdient werden kann, ist Twitch. Und große YouTuber wie zum Beispiel PewDiePie verdienen durch Twitch zweistellige Millionenbeträge im Jahr. Aber wo es eben kaum Hürden gibt, um selbst zu veröffentlichen, ist es schwer, in der Masse auch aufzufallen. Also denken sich viele Streamerinnen, Streamer immer extremere Dinge aus. Einer von ihnen ist Andrew Giant Waffle Bodine und der hat gerade versucht oder ist dabei, in mindestens 570 Stunden am Stück auf Twitch zu streamen. Er will damit einen Weltrekord aufstellen und Kompressorautor Hagen Terschüren hat ihm dabei zugesehen.
Als ich in den Stream schalte, sitzt Giant Waffle bereits seit 13 Tagen vor der Kamera und sieht verdammt müde aus. Kein Wunder, schließlich streamt er 19 Stunden pro Tag, muss also mit gerade einmal 5 Stunden Schlaf auskommen. Stream heißt in diesem Fall, in jedem Raum seines Hauses sind Kameras aufgebaut und auch der Inhalt seines Bildschirms wird übertragen. Selbst im Big Brother Haus herrscht mehr Privatsphäre. Auch wenn Giant Waffle durch Game Streams bekannt wurde, ist er gerade nur dabei zu sehen, wie er auf YouTube einen Livestream der Darts-Meisterschaft verfolgt und dabei sehr sporadisch kommentiert. Über 5000 Menschen sehen ihm dabei zu. Aber er scheint selbst zu merken, dass die Spannung abfällt und etwas Spannendes passieren muss. Giant Waffle fängt an, Essen zu kochen. Es gibt Mac and Cheese aus dem Chemiebaukasten.
265 Grams of water. 11 grams of sodium citrate, 285 grams of cheese, water as needed for cooking, 240 grams of dry macaroni and salt to taste.
Natürlich gibt es in dem Stream auch mehr Action. Eine Kamera ist auf sein Rennspiel-Set abgerichtet, das aussieht wie der Innenraum eines echten Rennwagens. Außerdem hat er Death Stranding, das Hype-Spiel Nummer 1 momentan, vor seinem Live-Publikum komplett durchgespielt. Doch als ich am nächsten Morgen in den Stream schalte, nehmen die Augenringe von Giant Waffle einen Großteil des Sichtfeldes ein. Er macht gerade einen Hirn- und Reaktionstest und spricht darüber, wie sich seine Werte in den letzten 2 Wochen mehr und mehr verschlechtert haben.
Like, I used to be able to get like a 15 on this, but 13 seems to be like my maximum. That's actually pretty good. Another good one's memory. This one's cool. Apparently the brain can only remember about 7 things simultaneously at the same time. That includes numbers. So if you try to remember numbers and you're trying to go over 7 digits, it actually gets very difficult.
Dabei war Giant Waffle von Anfang an klar, dass sein Rekordversuch nicht gesund ist. Dem Gaming-Magazin Kotaku schrieb er:
Jeden Tag 19 Stunden zu streamen, das ist nicht gesund. Das ist offensichtlich und ich bin mir dessen auch bewusst. Doch anders betrachtet, viele Leute, die versuchen, Rekorde zu brechen, gehen dafür an Limits, die als ungesund gelten. Es ist nicht leicht, aber es sollte auch nie leicht sein.
Was Giant Waffle dabei nicht erwähnt, den Grund für den Rekordversuch. Es geht um Aufmerksamkeit. Streaming ist ein Business und je mehr Leute zusehen, desto mehr Geld gibt es zu machen. Leider endet das oft im Burnout. Das Thema ist mittlerweile so schlimm, dass es bei BBC News eine 13-minütige Doku darüber gibt. Darin sagt der YouTuber Bobby zum Beispiel:
Do you not worry that this is really bad for you?
No, I know it's bad for me. I don't think I'm handling this in a good
way.
But
you're still doing it.
Of course. No, everyone, and influencers know this is bad for them. No one thinks that it's not.
Und nicht nur die Creator selbst wissen Bescheid. Im Chat von Giant Waffle wird regelmäßig darauf hingewiesen, dass er fertig aussieht. Aufhören tut er trotzdem nicht. Und das Publikum guckt weiter zu. Aber warum sollte er auch aufhören? Es funktioniert schließlich. Als der britische YouTuber und Twitch-Streamer H. Bomberguy im Januar in der 50. Stunde eines Charity-Streams war, kam plötzlich die US-Politikerin Alexandra Ocasio-Cortez in den Chat, um ihm für seinen Einsatz zu danken.
Hello, it's fantastic to meet you. Would you like to introduce yourself in case some people don't know who you are?
Oh. Hello? I applaud you all for the organizing that you're doing because the best way that we fight against tactics like that is not just resistance, but by actively supporting and advancing the communities that need advocacy the most. So I really appreciate you and everyone who's joining you today.
Seitdem ist die Popularität von H. Bomberguy enorm gestiegen und er wird für Talks gebucht. Ob Giant Waffle etwas Vergleichbares passieren wird, bleibt abzuwarten. Er hat nämlich immer noch 250 Stunden Stream vor sich.
Hagen Terschüren über einen Rekordversuch auf der Streaming-Plattform Twitch.